Wie eine Kommode wirklich aussieht, wenn ihr sie nicht in euren Wohnungen haben solltet, könnt ihr jetzt auf dem Bildschirm sehen. Kommoden sind praktisch, sie haben Schubladen. Man kann Sachen da drin verschwinden lassen. Das ist, wenn man so will, mit etwas Wohlwollen, eine Kommode für Papier. In dem Abschnitt, in den wir uns heute ansehen aus dem Markus-Evangelium, geht es in gewisser Weise um... Ich möchte noch mal ausholen und euch das nahebringen, ein wenig einmassieren, warum das so gut ist, Evangelien zu lesen und warum es so spannend ist, diesen Jesus zu betrachten, wie er uns in diesen frühesten Berichten dargestellt wird. Es ist erstmal spannend, weil es nicht nur um eine historische Figur geht, sondern weil es um eine Person geht, die auferstanden ist und die lebt und die heute noch unterwegs ist und wirksam ist. Also, es geht nicht um eine Figur aus der Vergangenheit, sondern es geht um eine lebendige Person. Zweiter Grund, dieser Jesus ist hier. Er hat seinen Jüngern nachdrücklich gesagt, dass er bei ihnen ist, dass er sie nicht verlassen lässt. Die letzten Worte des Matthäus-Evangeliums, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und 10 Kapitel vorher, Matthäus 18, sagt er seinen Jüngern, wo 2 oder 3 versammelt sind, in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Jesus ist hier und Jesus lebt. Und Christ zu sein heißt, in einer persönlichen Beziehung mit dieser anwesenden und lebenden Person zu sein, in einer innigen Beziehung. Es geht also beim Christsein nicht in erster Linie um eine Serie von Überzeugungen, die man bejaht. Das gehört auch dazu, aber es ist nicht das Zentrale und das, worauf alles zielt. Es geht auch nicht darum, dass man unglaublich viel weiß. Es gehört dazu, zu einer Beziehung zu Jesus, dass man bestimmte Dinge weiß, aber es ist nicht das Zentrale. Es geht auch nicht um etwas tun, darum etwas Bestimmtes zu tun, um bestimmte Do's und Don'ts, einen Kanon von Vorschriften, den wir einzuhalten hätten. Natürlich hat eine Beziehung auch Auswirkungen auf unser Leben, wie wir unser Leben gestalten, so wie unsere wichtigsten Beziehungen alle Auswirkungen darauf haben, wie wir unser Leben gestalten. Aber es ist nicht das Zentrale, sondern es geht um eine Beziehung zu diesem Jesus Christus. Mein Kollege Michel, der letzte Woche hier gepredigt hat, der hat mal einen der berühmtesten Pastoren der USA persönlich kennengelernt und es war ihm im Nachhinein etwas unangenehm, weil er ihn nicht identifiziert hat. Er saß in einer Cafeteria mit ihm zusammen und hat ihn so kennengelernt. Es gibt einen John Ortberg, der ist in den USA eine große Nummer und ist da wirklich landesweit bekannt und er kannte den nicht, aber er fing an, eine persönliche Beziehung zu ihm aufzubauen. Er wusste nichts über ihn, er wusste auch nichts von dem, was er lehrt, wie ein Mensch leben soll und er wusste auch wenig von diesen Überzeugungen, aber er begann, eine persönliche Beziehung zu diesem Menschen zu haben. Das ist vielleicht so ein Gleichnis dafür, was es heißt, als Christ zu leben. Es geht in erster Linie darum, in eine Beziehung zu Jesus Christus einzutreten und dieser Beziehung eine zentrale Rolle in unserem Leben zu geben. Das Neue Testament beschreibt erstaunlich geradlinig, erstaunlich klar, wie diese Beziehung aussehen soll oder ein ganz bestimmter Vergleich, der sickert an allen Stellen aus dem Neuen Testament, nämlich dass Christus in den Gläubigen wohnt. Das ist mehr als nur ein Bild oder ein Vergleich, sondern das ist eine sehr reale Wirklichkeit, etwas sehr Konkretes, was uns da entgegenkommt. Und das, womit man es am ehesten vergleichen kann, das Phänomen, womit man es am ehesten vergleichen kann, ist eine Schwangerschaft. Eine Person, die in einer Frau heranreift. Deshalb spricht das Neue Testament an verschiedenen Stellen, vor allen Dingen im Johannesevangelium, beim Glauben an Christus von einer Wiedergeburt. Es geht darum, dass Christus zur Welt kommt in unserem Leben und dem vorausgeht, wenn man so will, eine Schwangerschaft. Etwas, was verborgen ist, aber was im Laufe der Zeit sich immer weniger verbergen lässt. Paulus sagt zu den Galatern, dass er mit ihnen in Wehen liegt. Dass er als Apostel apostolische Wehen hat und dass er darum ringt, dass Christus durch diese Gemeinde, durch die Gläubigen in Galatien zur Welt kommt, dass Christus sichtbar wird. Jesus selbst hat gesagt, darüber habe ich vor 3 Wochen zu Pfingsten gepredigt, Ströme lebendigen Wassers gehen aus von denen, die an ihn glauben. Und auch da, wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt, dann steht da etwas sehr Körperliches, Bauch. Ströme lebendigen Wassers gehen aus von dem Bauch oder man kann auch übersetzen von dem Mutterleib derjenigen, die an ihn glauben. Also auch da klingelt das so ein wenig, dieser Vergleich, Schwangerschaft, Geburt. In den Korintherbriefen, da vergleicht Paulus unseren Körper mit einem Tempel, mit einer Wohnung Gottes. Im Johannesevangelium und in den Abschiedsreden, da spricht Jesus davon, dass er Wohnung nimmt bei denen, die an ihn glauben. Also deshalb ist es extrem spannend, Dinge von Jesus zu lesen, weil es eben um eine gegenwärtige, anwesende Person geht, wenn wir an sie glauben, wenn wir ihn aufnehmen in unser Leben, wenn wir ihn willkommen heißen, dann wächst er in uns heran und irgendwann mal wird das niemand mehr ignorieren können. Und irgendwann mal kommt Christus zur Geburt. Ja, und der Text heute ist nun besonders spannend, weil es darum geht, wie Jesus angemessen willkommen geheißen und empfangen wird. Markus 6, Verse 1 bis 6. Vorweg, Jesus hielt sich in einer Ortschaft an der Ostküste des Sees Genezareth auf. Genau, das ist so die Szene vorher, die wir im November betrachtet haben. Jesus so in einer Küstenstadt am Ostufer des Sees Genezareth und von dort geht es jetzt weiter. Er zog von dort weiter und kam in seine Vaterstadt. Das ist die Ortschaft Nazareth, die liegt so ein paar Kilometer südöstlich vom See Genezareth. Er zog von dort weiter und kam in seine Vaterstadt und seine Schüler begleiteten ihn. Als es Sabbat geworden war, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Viele Zuhörer waren höchst erstaunt und sagten, woher hat er das? Was ist das für eine Weisheitslehre, die ihm da gegeben ist? Und was für Kräfte gehen von seinen Händen aus? Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn von Maria und der Bruder von Jakobus, Josef, Judas und Simon? Leben nicht seine Schwestern hier bei uns? Und so nahmen sie eine ablehnende Haltung ihm gegenüber ein. Daraufhin sagte ihnen Jesus, ein Prophet stößt nirgendwo auf größere Geringschätzung als in seiner Vaterstadt, bei seinen Verwandten oder in seiner Familie. Und er war nicht in der Lage, dort irgendein Wunderzeichen zu wirken. Abgesehen davon, dass er ein paar Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Er schüttelte den Kopf über ihren Unglauben, durchzog die umliegenden Dörfer und lehrte. Wir beten noch einmal. Jesus, wir danken dir, dass du, von dem wir diese Worte gehört haben, dass du jetzt hier bist. Und ich danke dir, dass du reich bist, dass deine Hände gefüllt sind. Und wir danken dir, dass auch hier und heute Kraft von deinen Händen ausgeht. Und ich bitte dich, dass wir lernen, wie wir dich richtig empfangen, wie wir dich richtig willkommen heißen in unserem Leben. Ich danke dir, dass du jeden von uns siehst, woran sich unsere Hände festhalten, warum sie verschlossen sind, warum unsere Herzen verschlossen sind, unser Denken vielleicht vernagelt ist. Wir laden dich ein, zu wirken und wir bitten dich, öffne uns die Augen und Ohren, dass wir anfangen, das wahrzunehmen und zu empfangen. Amen. Vor 2 Wochen hat Carsten Werner gepredigt über das Thema Heilung. Und auch da geht es ja ganz konkret darum, dass wir damit rechnen, dass Jesus anwesend ist, heute ist, da ist, unterwegs ist und dass er grundsätzlich immer noch dieselben Dinge tut und tun kann, die er damals getan hat, von denen wir lesen. Wir wissen das auch deshalb, weil durch die Kirchengeschichte hindurch findet sich das immer wieder. Es findet sich immer wieder, dass genau diese Wirkungen, die von Jesus ausgegangen sind, dass sie von Menschen, von Gemeinden ausgegangen sind. Das kann uns schon mal ermutigen und das können wir uns schon mal merken. Aber es geht heute in diesem Abschnitt um limitierende Faktoren. Also wir sehen hier, wir bekommen hier einen Einblick, dass es Situationen gab, wo die Wirksamkeit Jesu eingeschränkt war, wo sie begrenzt war. Limitierende Faktoren, faktuell nenne ich das. Ich habe versucht, das ein wenig aufzudröseln und zu erforschen, worum geht es eigentlich ganz genau da? Was sind diese begrenzenden Faktoren? Ich finde das irgendwie sehr tröstlich, dass Jesus auch in Situationen war, wo er gemerkt hat, es läuft nicht so, wie es laufen könnte und eigentlich laufen sollte. Also für alle unter uns, die sich sehr für Jesus einsetzen, die vielleicht sehr viel beten, die vielleicht früher mal Erfahrungen gemacht haben, die sich sehr stark danach ausstrecken. Ich finde das was Tröstliches, dass selbst der Sohn Gottes Situationen kannte, wo es nicht so lief, wie es eigentlich laufen könnte und laufen wollte, sollte und wie er es wollte. Genau, also wir sehen, Verse 5 und 6, er war nicht in der Lage, dort irgendein Wunderzeichen zu wirken, abgesehen davon, dass er ein paar Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Er schüttelte den Kopf über ihren Unglauben, durchzog die umliegenden Dörfer und lehrte. Ich finde es ganz spannend, Jesus hat es sich offenbar nicht so zu Herzen genommen. Er hat den Kopf geschüttelt, er hat es bedauert und weiter ging's. Das finde ich auch mal ganz interessant, dass Jesus da nicht groß ins Grübeln kam um seine Sohnschaft und seine Sendung und seine Beauftragung und wer er eigentlich ist. Jesus ist nicht kollabiert, er ist nicht eingeknickt, er bekam keine Identitätskrise. Das hat er schon in den 40 Tagen Mangel und Fasten in der Wüste gelernt, nach seiner Taufe. In seiner Taufe hörte er diese Worte, geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das nahm er sich zu Herzen. Das nahm er sich zu Herzen. Geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann kommt ja der Teufel um die Ecke nach diesen 40 Tagen, als er geschwächt war, und fängt an, genau seine Identität anzugreifen. Er stellt genau das in Frage. Er sagt, bist du Gottes Sohn, dann mach. Und es ist so subtil und so raffiniert, aber der Teufel in dieser Frage versucht, in dem Denken Jesu eine Weiche anders zu stellen. Ganz einfach, mach. Mach, dass diese Steine zu Brot werden. Mach was, damit du weißt, wer du bist. Damit du weißt, wer du bist, nämlich Sohn Gottes. Das ist die Falle, in die wir so oft tappen, dass wir diesen Zuspruch, geliebter Sohn, geliebte Tochter, nicht annehmen, nicht empfangen können und immer an unseren Wirkungen, an dem, was wir tun, messen, wie das wohl um unseren Glauben bestellt ist. Also Jesus nimmt es sich nicht so zu Herzen und doch ist es sehr wichtig, dass wir uns mal näher damit beschäftigen, was waren jetzt diese limitierenden Faktoren? Faktor L1, lange Bekanntschaft mit Jesus. Das kann ein limitierender Faktor sein. Lange Bekanntschaft mit Jesus. Die Leute kannten Jesus, sie haben ihn aufwachsen sehen in Nazareth, in seiner Vaterstadt. Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn von Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Hier erfahren wir nebenbei, dass Jesus Brüder hatte, zumindest von derselben Mutter. Und er hat auch Schwestern. Leben nicht seine Schwestern hier bei uns? Kenne ich schon. Das kommt also allen, die irgendwie im Kindergottesdienst mitarbeiten und hier sitzen, die kennen das. Das spucken schon Kinder sehr früh aus, wenn sie im Kindergottesdienst etwas hören. Kenne ich schon. Es kann zu einer Blockade werden. Und im Laufe unseres Lebens, also wir lernen viel im Laufe unseres Lebens und es hat Vorteile, älter zu werden und Erfahrung zu sammeln, viele Erfahrungen. Aber eine Sache, da entwickeln wir uns im Laufe der Jahre nicht gut. Wir werden immer schwächer darin, Neues wirklich wahrzunehmen und anzuerkennen. Wir werden weniger flexibel und damit kommen wir zu diesem Möbelstück hier. Wir entwickeln so unsere Schubladen und wir stecken auch Erfahrungen oder Menschen, die wir kennen, vorschnell in Schubladen. Wir haben so unser Ordnungssystem. Wir richten uns ein, machen wir auch so in unseren Wohnungen. Wir haben unseren Stil, wir haben unser Ordnungssystem oder auch Unordnungssystem, aber irgendwie kommen wir klar. Aber wir haben unser System, wie wir die Welt, die Dinge und auch Menschen ordnen und Begegnungen einsortieren. Und das kann über die Länge der Jahre ein Hindernis sein, dass wir Menschen nicht mehr richtig wahrnehmen und dass wir vor allen Dingen Jesus auch nicht mehr richtig wahrnehmen. Wir haben ihn auf eine bestimmte Art und Weise kennengelernt und er steckt möglicherweise bei uns in unserem Kopf, in unseren Erfahrungen, in einer Schublade und wir sind nicht mehr offen, neue Seiten von ihm kennenzulernen. Und wir ärgern uns, wenn Jesus auf einmal Dinge tut in unserem Leben oder in unserem Horizont, die wir nicht von ihm kennen. Passt nicht in unsere Schublade von Jesus. Jesus reagiert mit einer gewissen Schärfe auf seine nächsten Angehörigen, das heißt auf die Menschen, die ihn eigentlich am genauesten kannten. Bei der Hochzeit zu Kana, die Verwandlung von Wasser in Wein, da grenzt er sich scharf ab gegenüber seiner eigenen Mutter, Maria. Es gibt eine andere Begebenheit, die hatten wir, glaube ich, schon im Markus-Evangelium. Da weist er seine leiblichen Verwandten, die Kontakt mit ihm suchen, die ihn treffen wollen, ziemlich scharf ab. Und sagt man, die wahren Verwandten sind die Menschen, die meinen Willen tun. Das sind meine Brüder und Schwestern. Also da steckt so ein Muster. Erstaunlicherweise, interessanterweise, Menschen, die Jesus schon sehr lange kennen, auf die reagiert er mit einer gewissen Schärfe. Möglicherweise, weil er das Gefühl hat, ich stecke da in einer Schublade und meine engsten Angehörigen lassen mich da nicht raus. Der Kontakt mit seiner Vaterstadt, das sehen wir hier, und mit seinen engsten Verwandten war für ihn ein Raum des Unglaubens. Er sagt es ja auch, einem Propheten wird nirgendwo mit weniger Geringschätzung begegnet als in seiner Vaterstadt, bei seinen Verwandten und seiner Familie, wo ein festgefügtes Bild da ist von ihm, wo auch er nicht mehr so wirklich rauskommt und nicht mehr wirklich wahrgenommen wird. Selbst seine Jünger, die am engsten mit ihm unterwegs sind und die ihn gut kannten und schnell und intensiv kennengelernt haben, bei ihnen spricht er oft dieses Problem Kleinglauben und Unglauben an. Wir haben diese Neigung, wir haben diese Tendenz, Dinge zu sortieren, egal jetzt wie dein Ordnungssystem aussieht. Vielleicht sagst du, ich habe kein Ordnungssystem, ich habe ein Unordnungssystem. Das Genie regiert das Chaos. Völlig egal, was für ein Ordnungssystem wir haben, aber wir haben alle unsere Systeme, wie wir die Welt bewältigen und auch wie wir Begegnungen einsortieren, Menschen einsortieren, kategorisieren. Und das ist eine Gefahr eigentlich in allen Beziehungen, dass wir Menschen irgendwie verpacken und sie nicht mehr richtig wahrnehmen. Also, absurderweise, also so sehr ich das empfehle, Jesus intensiv kennenzulernen und in eine immer tiefere Beziehung zu Jesus einzutreten, es kann ein begrenzender Faktor sein, wenn wir nicht mehr wirklich mit Überraschungen rechnen. Jeder Mensch ist ja schon ein Geheimnis und widersprüchlich. Jeder ganz normale Mensch ist ein Ozean, hat Widersprüche in sich, ist unausforschlich, wie viel mehr der lebendige Gott und der Sohn Gottes. Und wenn wir Christus kennenlernen, dann sollten wir immer jünger bleiben, immer Nachfolger bleiben, immer unterwegs bleiben und immer damit rechnen und sogar danach dem entgegenfiebern, neue Seiten an Jesus kennenzulernen. Weh eurem Glauben, wenn ihr mit nichts Neuem mehr rechnet und wenn das sogar eine Bedrohung für eures Glaubens ist, etwas Neues mit Jesus zu erfahren. Faktor L2. schubladisieren. Woher hat er das? Was ist das für eine Weisheitslehre, die ihm da gegeben ist? Und was für Kräfte gehen von seinen Händen aus? Die erste Reaktion auf seine Predigt. Und dann heißt es zusammenfassend, und so nahmen sie eine ablehnende Haltung ihm gegenüber ein. Das heißt wörtlich, sie nahmen Anstoß, sie kam ins Stolpern an ihm. Also man sieht hier richtig, sie versuchen Jesus in die alte Schublade zu stecken und sie bekommen es nicht hin und sie ärgern sich darüber. Ich habe es eingangs gesagt, bevor wir uns diesen Text angeschaut haben, Christus wohnt in Gläubigen. Und die Art und Weise, wie wir Christus vor allen Dingen begegnen und wie wir ihn tiefer kennenlernen, das findet in Begegnungen mit anderen Gläubigen statt. Manchmal auch mit anderen Menschen. Aber es findet viel in Beziehung statt und im Austausch. Jesus begegnet uns in der Regel in anderen Menschen. In Ausnahmefällen auch mal in Visionen oder dergleichen. Aber am häufigsten begegnet uns Jesus in anderen Menschen. Und das möchte ich mal mit einem gewissen Ernst ansprechen. Wie begegnest du anderen Menschen? Wir haben unsere Schubladen. Wir haben unsere Charaktertypologien. Wir haben manchmal unsere Diagnosen. Wir haben, wie wir versuchen, Menschen zu beschreiben und wie wir das auch versuchen zu bewältigen, mit unterschiedlichen Menschen klarzukommen. Das ist ein Leisetreter, das ist ein Weichspüler, das ist ein Hardliner, das ist ein Daniel-Plan-Befürworter. Das ist ein Gesangbuch-Lesezeichen-Bügler, das ist ein Orgelpfeifenraucher, das ist ein Leiter oder das ist kein Leiter. Das ist, politische Parteien ist ganz heikel, das ist ein FDP-Wähler oder das ist ein AfD-Wähler. Ich beobachte das, dass diese Schubladen und dass diese Begriffe, dass das geradezu triggert, dass das so Auslöseknöpfe an uns sind und dass wir eigentlich Menschen nicht mehr wahrnehmen können, wie sie wirklich sind in ihrer Vielfalt, wenn sie erstmal so ein Label haben, so ein Etikett, wie wir sie einkategorisiert haben. Dann hört oft auch in Talkshows, in Diskussionen das vernünftige Gespräch auf. Man hört nicht mehr richtig hin, man nimmt nicht mehr richtig wahr, wenn erstmal die Schublade auf ist, der Mensch sauber drin abgelegt ist und die Schublade wieder geschlossen ist. Man nimmt nicht mehr wahr, dass da etwas herausragt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Pfingsten, da habe ich einen riesen Bohai hier gemacht um zwei Stangen, die aus dem Allerheiligsten herausgeragt haben. Ja. Riesenfeitstanz. Also im Allerheiligsten, die Bundeslade, da waren zwei Tragestangen dran. Und mir ist aufgefallen, dass das Allerheiligste mit dem Vorhang zu klein war und dass die Tragestangen, dass die herausgeragt haben ein Stück. Und irgendwie klingelt das bei mir, dass immer etwas, das ragt heraus bei Gott. Das passt nicht in die Räume, die wir für Gott machen. Salomo hat das bei der Einweihung des Tempels gesagt, kann ein Raum dich fassen? Natürlich nicht. Und eine Art Hinweis sind diese Stangen, die da einfach rausragen. Ne? Also dieser Gegenstand, Bundesladen mit seinen Tragestangen, der hat nicht so ganz reingepasst. Und wenn das schon, ja, es ist bei Gott so. Und wenn Christus in uns wohnt, dann wird da immer etwas herausragen. Dann wird da immer irgendetwas sein, das passt nicht in unsere Schubladen. Containerbegriffe für Menschen. Charaktertypologien. Das ist ein typischer D mit I-Anteilen. Das ist ein typischer schizoider Grundtyp. Das ist eine typische 7 mit Migrationshintergrund. Diagnosen. ADHS, depressiv, passiv-aggressiv. Denk mal drüber nach, ob du andere Menschen abgelegt hast in Schubladen und sie nicht mehr richtig wahrnimmst. Und es kann sein, dass du dich, weil du diese Menschen sauber abgelegt hast in irgendeiner Schublade, mit irgendeiner Diagnose, mit irgendeiner Charaktertypologie, dass du sie nicht mehr wahrnimmst, wie sie sind und dass du vor allen Dingen nicht mehr wahrnimmst, dass von Gott etwas herausragt. Und du betrügst dich selber um etwas, was Gott dir geben will, durch einen anderen. Kommode, der Begriff kommt von lateinisch commodus, das heißt bequem. Es ist bequem, Menschen abzuheften, abzulegen, aber es ist eigentlich etwas Gewalttätiges. Man tut Menschen Gewalt an, wenn man sie abheftet, wenn man sie ablegt, wenn man sie in Schubladen tut. Und es ist letztlich eine Art von Geringschätzung. Damit sind wir bei Faktor L3. Geringschätzung. Daraufhin sagte ihnen Jesus, ein Prophet stößt nirgendwo auf größere Geringschätzung als in seiner Vaterstadt, bei seinen Verwandten oder in seiner Familie. Es hat bei Gott System, dass er sich in Gestalten zeigt, wo wir Menschen normalerweise denken, hä? Kann das sein? Gerade die Stadt Nazareth, über die war, da sind sich die Ausleger ziemlich einig, ein Sprichwort im Umlauf. Johannes 1,45 erfahren wir das. Es gab die Redensart, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Also in das Volk Israel, die Juden in der Zeit, die hatten diese Stadt Nazareth auch in einer, die hatten keine Erwartung mehr an diesen Ort. Und es ist, als wenn sich das, dieses Label, was kann von da Gutes kommen, als hätte sich das auf diese Einwohner gelegt. Sie erwarten nichts Positives mehr. Sie sind mit einer negativen Grundstimmung unterwegs. Und ausgerechnet aus dieser Stadt kommt der Messias. Ausgerechnet aus dieser Stadt. Gott unterfliegt irgendwie unseren Radar. Wir suchen an bestimmten Horizonten. Meistens schauen wir zu weit nach oben, wenn wir Jesus, wenn wir Gott in unserem Leben kommen sehen. Meistens schauen wir zu weit nach oben. Es lohnt sich mal eher runter zu gucken. Was kommt eher so von unten gerade uns entgegen in unserem Leben? Welche Menschen, welche Personen? Was ihr einem von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan, sagt Jesus. Jesaja 53 heißt es über den Gottesknecht, er hatte keine schöne und edle Gestalt, dass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Paulus selbst ist mit diesem Ruf, mit diesem Stigma unterwegs gewesen, dass er kein sehr souveränes Auftreten hatte, dass er oft ängstlich war. Im 2. Korintherbrief erzählt er ein wenig davon. In den 10 Geboten heißt es, du sollst dir kein Bildnis machen. Das Haken ist, wenn erstmal ein Foto geschossen ist, ist es nicht mehr offen für Veränderung. Es ist immer eine Momentaufnahme. Es legt ein lebendiges Wesen, das sich verändern kann, das immer größer ist, fest. Ein Mensch ist immer ein Paradox, ein Geheimnis. Und wenn es schon mit uns Menschen so ist, wie viel mehr ist es dann mit dem Wesen, dessen Bilder wir alle sind, Gott, der Schöpfer. Ich habe in einer Schublade in unserem Keller was ausgegraben, was eigentlich in keine Schublade passt, nämlich ein Gedicht von Arno Backhaus. Ich habe ihn mal, weil ich das in Erinnerung hatte, habe ich ihn mal angemailt und gefragt, kannst du mir das und das Gedicht schicken? Er wusste von nichts mehr, aber ich habe es noch gefunden. Er hat es mir mal persönlich ausgehändigt vor 20 Jahren. Es ist ein satirisches Gedicht und es geht sehr viel da um Schubladen. Ich werde den ersten Teil nicht vorlesen, weil da geht es, das ist von der Kanzel vielleicht doch etwas herb, aber da geht es um Nationen und was für einen Ruf Nationen haben, so Franzosen, Russen, Deutsche, okay, wir sind hier in Deutschland, das kann ich sagen, dass wir so ein bisschen arrogant sind. Ostfriesen, Amerikaner, Türken, Schotten, Sparsamkeit und so weiter. Also das dekliniert also durch unsere Schubladen, die wir für Nationen und Völker haben. Und dann wird es spannend. So hat jeder seine Schublade und da gehört er rein und kommt nicht mehr heraus. Er kann ruhig anders sein. Nun, unter Christenmenschen, da ist das nicht viel anders. So mancher Charismatiker meint, nur er allein habe die ganze Fülle des Evangeliums erfasst und alle anderen Krebs nur mit Mühe und Not aus Gnade errettet soeben noch auf dem geistlichen Existenzminimum herum und stehen somit sehr hart am Rand der Irrlehre. So hat jeder seine Schublade und da gehört er rein und kommt nicht mehr heraus. Er kann ruhig anders sein. Sehr wohltuend hebt sich der gemäßigte Calvinist von all diesen radikalen, suspekten Pietisten ab. Dem Linksevangelikalen ist die Bekenntnisbewegung zu schlaff. Er zieht da schon eher einen sozial engagierten, ökumenisch orientierten Methodisten vor oder, wenn es sein muss, auch einen anticharismatischen, pazifistischen Lutheraner. So hat jeder seine Schublade und da gehört er rein und er kommt nicht mehr heraus. Er kann ruhig anders sein. Da bleibt uns doch die eine Frage, ob wir jemals hier auf Erden diesen einen wunderbaren Tag erleben werden, wo alle Schubladen auf sind. Und jeder kann heraus, kann so sein, wie er ist. Und keiner achtet darauf, ob der Pastor beim Beten auch mit den Ohren wackelt und ob der Fundamentalist auch einen bekehrten Füller hat, der Ökopfingster sein Brot auch selber backt, wo einfach jeder so sein kann, wie er ist und nur das eine zählt, Hauptsache, er ist Christ. Ich glaube, Arno Backhaus ging es nicht darum, irgendwelche Unterschiede, die natürlich da sind, zuzukleistern, irgendwelche Bekenntnisunterschiede, irgendwelche Überzeugungsunterschiede. Das darf alles sein und das sollten wir nicht zukleistern. Aber die Frage ist, ob Menschen restlos verschwinden in diesen Schubladen und ob wir nicht mehr damit rechnen, dass etwas Neues von ihnen kommt und dass uns möglicherweise Jesus selbst begegnet. Wir heißen Christen, weil wir Christus in uns tragen. Und wenn wir Menschen in Schubladen verschwinden lassen, dann betrügen wir uns um eine Begegnung mit Christus durch den anderen. Und dann hemmen, dann blockieren wir sein Wirken in ihm und auch in uns. Ja? Vielleicht hast du dich selbst auch ganz stark in einer Schublade. Vielleicht mit einer Diagnose. Vielleicht rechnest du nicht mehr damit, dass von deinem Leben irgendetwas Gescheites ausgeht. Vielleicht ist es auch wichtig für dich, dass du dich persönlich aus Schubladen, aus Urteilen, die du über dich selbst gefällt hast, dich entlässt. Ich glaube, da möchte Jesus uns heute befreien. Da möchte er an uns arbeiten. Wo hast du anderen Menschen Stempel aufgedrückt? Wo hast du sie in eine Schublade getan? Wo hast du sie gelabelt, abgeheftet? Wo hast du dir selber Stempel aufdrücken lassen und hast es geglaubt? Wo hast du dich selber in eine Tonne gekloppt oder in eine Schublade? Ich glaube, für manche vielleicht auch in der Segnungszeit gleich oder beim Abendmahl so ein Tag, wo sich Schubladen öffnen. Wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Die Art und Weise, wie wir Menschen aufnehmen, kleine Menschen, niedrige Menschen. Das ist die Art und Weise, wie wir Christus aufnehmen. Wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt... Der nimmt mich auf und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat, also Gott selbst. Der Sohn Gottes kam auf die Welt in einer niedrigen, unauffälligen, unansehnlichen Gestalt. Und er begegnet Menschen immer noch in anstößigen, geringen, niedrigen Gestalten. Im Umkehrschluss heißt das, wir können nicht Menschen ablehnen und Jesus annehmen. Wir können nicht irgendwelche Mitchristen in Schubladen stecken und abhaken und Jesus wahrnehmen und empfangen. Und wenn du hier bist und überhaupt nicht gläubig bist, du das Ganze von außen beobachtest, vielleicht nimmst du Anstoß an diesen merkwürdigen Gestalten. Vielleicht diesem komischen Pastor mit der zu kurz gebundenen Krawatte, ohne Talar, Kirche ohne Kirchturm und Geläut. Und vielleicht fällt das irgendwie so total durch deinen Radar. Und es ist auch alles wahr. Das ist ja das Erschütternde. Die Leute aus Nazareth, sie zählen lauter Dinge auf, die stimmen. Und vielleicht ist deine Wahrnehmung von Christen und von Gemeinden, vielleicht ist sie einfach zutreffend. Und doch kann es sein, wenn du einfach dich daran aufhängst, vielleicht an dem auch, was die katholische Kirche alles so macht und lehrt, und vielleicht ärgerst du dich darüber. Versuch mal, es durchziehen zu lassen und damit zu rechnen, dass durch merkwürdige Gestalten, merkwürdige Kirchen, merkwürdige Gemeinden Jesus auf dich zukommt.